Morgen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Frauenfrühstück. Wollte ich vorhin schon fast sagen, habe mir gedacht, aber es sind doch einige Männer unter uns. Es ist schön, dass ihr da seid, dass wir heute wirklich zusammen einen wunderbaren Text betrachten können. Markus hat recht und Markus, wenn du mich beneidest, können wir gerne tauschen und du kannst mein Konzept vortragen, wenn du willst. Der Text, der ist so schön, dass die Gefahr des Predigers ein bisschen darin besteht, dass er ihn zerpredigt, glaube ich. Ich könnte ihn auch einfach lesen und er spricht für sich. Und wenn man ihn öfter lesen würde, würde er auch noch mehr zu einem sprechen. Ich hoffe, mir passiert es nicht, dass ich ihn zerrede, sondern dass es uns gelingt, dass wir manche wertvolle Aspekte, viele davon kennen wir schon, dass wir sie einfach nochmal verinnerlichen, vertiefen, vielleicht auch ein bisschen tiefer noch schauen und sie einfach fest verankert sind in uns und Wurzeln schlagen. Ich habe mir so gedacht, nachdem ich eben wusste, dass viele Männer nicht da sind, es wäre auch völlig egal, wenn hier niemand säße. Also wenn ich vor leeren Stühlen predigen würde, wäre es der Text auch wert, gepredigt zu werden, nämlich der unsichtbaren Welt, habe ich mir gedacht, weil es ein einziges Lob auf den Herrn Jesus ist, es einfach dem Himmel zu predigen und auch der Hölle, den guten und den schlechten Engeln. Ich möchte zu Beginn beten und den Text dann lesen. Jesus, wir danken dir wirklich, dass du uns in diesem Text so wunderbar vorgestellt wirst, mit so vielen Eigenschaften her, mit so vielen Fähigkeiten, mit so vielem, was du für uns tust und getan hast, Herr. Ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort und ich bitte dich jetzt so sehr, dass du mich und uns alle ergreifst oder schenkst, dass wir ergriffen sind von dir, von deiner Person mittels des Heiligen Geistes, ja, dass wir deine Größe eben versuchen zu schmecken, zu sehen, zu ergründen und sie auch in unser Leben mitzunehmen, in unserem Herzen sie verwurzeln zu lassen, Herr Jesus. Dir segne jetzt das Reden, segne das Hören, Herr Jesus, und danke für deine Gegenwart, für deine Güte. Danke für deinen Segen, Herr. Amen. Ich lese aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Bei mir in der Bibel steht darüber Christus, der Erste in Schöpfung und Erlösung. Markus hat es gesagt, der Anfänger, der Erste in Schöpfung und Erlösung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, ist er auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Ich werde den Text in vier bzw. drei Abschnitte einteilen. Der erste wird sein die Verse 15 bis 18, da wird Jesus in seiner Beziehung zu Gott dargestellt, dann in seiner Beziehung zur Schöpfung und in seiner Beziehung zur Gemeinde. Der Abschnitt 2 und 3 ist, dass es Gott gefallen hat, dass in ihm alle Fülle wohnen soll und er alles durch ihn mit sich versöhnt. Und der letzte Teil wird noch der Vers 23 sein, wenn ihr nun bleibt im Glauben. Den wollen wir auch versuchen zu verstehen und zu betrachten. Fangen wir also mit den Versen 15 bis 18 an. Vers 5, 15, Jesus in seiner Beziehung zu Gott, da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, eines Gottes, der Geist ist und der für unsere menschlichen Augen zunächst unsichtbar bleibt. Wenn wir ihn sehen würden, würden wir ohnehin auf der Stelle vergehen. Wir denken an die Begegnung zwischen Mose und Gott. Im 2. Mose 33 steht das, Vers 20b, wo Gott an Mose vorübergeht und ich glaube sogar seine Augen verdeckt. Da sagt Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also Gott können wir nicht sehen, aus verschiedenen Gründen nicht. Wenn aber Jesus als Bild Gottes bezeichnet wird, vermittelt es uns zum einen den Gedanken, dass es die tatsächlichen und geistlichen Blicke auf den Mensch gewordenen Jesus Christus ermöglichen, zu erkennen, wie Gott ist. Mit den tatsächlichen Blicken meine ich, zu sehen, wie Jesus gelebt hat, wie er war, sowohl die Personen, die ihn erlebt haben, als auch wir, die wir in seinem Wort jetzt davon erfahren. Und die geistlichen Blicke, damit meine ich, wenn wir durch den Heiligen Geist beseelt sehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, was er an Erlösungswerk vollbracht hat, dann erkennen wir, wenn wir das zusammennehmen, wie Gott ist. Jesus kam unter anderem auch deshalb in Menschengestalt auf die Erde, um Gott in der Person Christi für sterbliche Augen, für unsere Augen sichtbar zu machen. Und so heißt es in Johannes 14, Vers 9 auch, wer Jesus sieht, der sieht den Vater, bekannter Vers. Oder in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Also wir sehen in Jesus Gott. Und zum anderen, sagt der Kommentar, hat dieses Wort Bild auch eine Bedeutung des Stellvertreters oder Repräsentanten, dass nämlich Jesus Gott repräsentiert auf dieser Erde. Er ist Stellvertreter Gottes, der dessen Willen tut und der das liebende Herz des Vaters den Menschen offenbart. Und anders als der erste Stellvertreter, der Adam, hat Jesus nicht versagt in dieser Rolle, in dieser Position. Ich möchte mit euch, wir springen in der Bibel nicht viel hin und her heute, aber eine Stelle schon, Hebräer 1 bis 3 will ich mit euch lesen, weil die an der Stelle so schön passt und weil die auch so fast eine Parallelstelle, ebenso schön, Markus, wie unser Text ist, die das zusammenfasst, wunderbare Verse, die ersten drei des Hebräerbriefes. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Der Vater redet durch den Sohn und der Sohn stellt uns den Vater vor, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Die Welt gemacht, da kommen wir dann auch noch drauf. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also diese Verse, die könnt ihr euch vielleicht an diesen Kolossertexten neben hinschreiben, weil die eben auch so viele Aspekte genau verinnerlichen, wie wir sie dann noch betrachten werden. Im selben Vers wird Jesus dann aber auch noch als der Erstgeborene vor aller Schöpfung dargestellt. Und manche Irrlehrer meinen, dass man daraus deuten könnte, dass Jesus selbst ein Geschöpf wäre. Die erste Person, die Gott gemacht hat, vor aller übrigen Schöpfung, vielleicht auch als die herrlichste Schöpfung. Aber wir sind überzeugt davon, dass das eine Fehlinterpretation des Wortes wäre, aus verschiedenen Gründen. Wenn wir uns den Begriff Erstgeborener mal in der Schrift anschauen, dann sehen wir schon, dass er wortwörtlich gebraucht wird. Zum einen bei Maria, als beschrieben wird, dass sie Jesus geboren hat, nämlich ihren Erstgeborenen. In der Regel wird dieser Begriff aber im übertragenen Sinne verwendet. So zum Beispiel bei dem Volk Israel, das als Gottes erstgeborener Sohn bezeichnet wird, im 2. Mose 4, Vers 22, oder auch in Bezug auf David, der im Psalm 89, Vers 27 als Erstgeborener bezeichnet wird. Und da soll dieses Wort eine überlegene, einzigartige, vorrangige, besondere Stellung bezeichnen. David zum Beispiel war von Geburt aus der letztgeborene Sohn Jesses, sollte aber in den Plänen Gottes eine bevorzugte, herausragende Stellung erhalten und das Volk Israel auch. Es hatte nichts Besonderes, sondern es war das kleinste aller Völker, aber es war von Gott geliebt und sollte eine ganz besondere Position bekommen von Gott, über das er wie sein Augapfel wacht. Und so ist diese Begrifflichkeit hier auch zu verstehen, dass Jesus nämlich der einzige Sohn Gottes ist, der vor aller Schöpfung existierte und dem eine herausragende Vorrangstellung zukommt. Es geht hier also nicht darum, dass Jesus irgendwie geboren oder geschaffen worden wäre. Also der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Besondere, der Einzigartige. In den Versen 16 und 17 wird Jesus in Bezug zur Schöpfung dargestellt. Ich lese sie nochmal. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ich habe gerade gesagt, dass manche Menschen meinen oder auslegen zu müssen, dass Jesus ein Geschöpf wäre, aber wenn man in diesem Vers 16 liest, dann weiß man ziemlich schnell, dass Jesus kein Geschöpf ist, sondern dass er der Schöpfer selber ist. Und der Kommentar schreibt, das war interessant, viele Irrlehren, die verbreitet werden, kann man meistens aus dem Text, der unmittelbar diesen strittigen Vers enthält, schon widerlegen. Und so ist es hier auch, dass wir gleich lesen, Jesus ist der Schöpfer. Er hat also alles gemacht, das gesamte materielle Universum, Dinge in den Himmeln, die für uns unsichtbar sind, und Dinge auf der Erde, die für uns sichtbar sind. Alles wurde von Jesus geschaffen. Hebräer 1, Vers 2 haben wir gerade gelesen, durch den er auch die Welt gemacht hat. In ihm geschaffen heißt, dass die Macht zur Schöpfung in seinem Wesen lag. Er der Architekt war, auch die Kraft hatte, die Größe, auch die Genialität, wenn wir die Zusammenhänge dieser Schöpfung sehen, allein unser Körper, wie genial die verschiedenen Organe zusammen funktionieren in einem Fluss, dass wir Nahrung zu uns nehmen können, dass wir Kraft tanken, dass wir atmen, dass wir gleichzeitig reden, schauen, denken, alles so komplizierte Dinge. Das hat Jesus in seiner Genialität erdacht und auch umgesetzt. Den Ideenreichtum, die Kreativität und auch das Design, die Schönheit, die Farben, die Formen. Durch ihn geschaffen bedeutet, dass er aktiv geschaffen hat, Jesus, dass er also auch die Schöpfungshandlungen durchgeführt hat und alles für und zu ihm geschaffen. Das war das, was Markus eben gerade angesprochen hat in Bezug auf diese Offenbarungsstelle. Bedeutet vielleicht, dass Jesus das Ziel der Schöpfung ist. Das kann man möglicherweise unterschiedlich jetzt gewichten, aber ich habe für mich geschrieben, Jesus ist, es ist zu ihm hingeschaffen, er ist das Ziel der Schöpfung, um auch ihn in und durch die Schöpfung zu erkennen. Vielleicht könnte man auch sagen, dass die Schöpfung von ihm gemacht worden ist, um ihn zu ehren, zu seinem Ruhm. Und vielleicht noch ein Gedanke, wenn wir sehen, dass die Schöpfung, auch wenn der Mensch sich bemüht, sie zu erhalten, durch den Menschen auch auf der anderen Seite zerstört wird und degeneriert, dann ist der Gedanke schon auch, den der Markus so angedeutet hat, von Bedeutung, dass wir nicht auf den Gedanken kommen, alles, was hier so ist, festhalten zu müssen, weil es ohnehin nicht festhaltbar ist, sondern dass wir uns dann eher auf den fokussieren und an dem festhalten, der hinter der Schöpfung steht, nämlich der die Schöpfung gemacht hat, Jesus, der nicht endet. Also die Schöpfung beweist Jesus als einen wunderbaren Herrn und deswegen ist sie auch für ihn, zu ihm gemacht. Jesus hat alles geschaffen, was wir mit unseren Augen sehen, aber auch die unsichtbaren Bereiche, die wir nicht sehen, Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte. Kommentar schreibt, dass es sich um Engelsgestalten oder auch um Engelsbereiche handelt. Und damit ist klar, wenn wir diesen Text lesen, der keine Lücke irgendwie lässt, dass es keine Schöpfungszufälle geben kann, dass es auch den Urknall nicht geben kann, auch für die Evolution oder auch für sonstige Allein- oder Selbstschöpfungen gibt es keinen Anhaltansatz. Würden wir das glauben und vielleicht auch wohlgemeinten wissenschaftsfreundlichen Kompromissen irgendwie auf den Leim gehen, die sagen, dass Jesus vielleicht mittels des Urknalles oder mittels der Evolution geschöpft hätte, dann glaube ich, wären wir auf dem Holzweg, würden das Wort verdrehen und würden letztlich auch Jesus die Ehre entziehen. In Vers 17 sagt Paulus dann auch noch, dass Jesus vor allen Dingen ist, also vor allen Dingen existierte, sich also auch außerhalb der Schöpfung bewegte und nicht Teil derselben gewesen sein kann. Auch das beweist nochmal, dass Jesus sicherlich kein Geschöpf ist, sondern er von Anfang an da war. Das bedeutet, er existierte, ehe die Welt geschaffen wurde und deshalb von Ewigkeit her. Er hat seine Existenz nicht nur ehe er oder als er von der Jungfrau Maria geboren wurde, sondern er hatte sie von Ewigkeit her, von aller Zeit. Und dann wird Jesus in diesem Vers 17 auch noch als der Erhalter des Universums bezeichnet. Das ist eine Stelle, die Daniel auch, glaube ich, immer wieder mal erwähnt, wenn es dran oder möglich ist oder wenn es Anlehnungen gibt. Er ist also Ursache der ständigen Bewegungen dessen, was unser Leben erhält. Auch die Sonne bewegt den Mond, die Sterne und alles, was wir kennen, steht unter seiner Kontrolle. Das würde bedeuten, wenn Jesus die Hand abzöge, gäbe es ein Durcheinander und keiner könnte hier mehr leben und atmen und existieren. Und jeder von uns oder vielleicht auch alle, die zuschauen, die noch unsicher sind, müssen sich, glaube ich, entscheiden, ne, ob sie einem unglaublichen Zufall das alles zuschreiben wollen, ob sie das der Evolution irgendwie anheimdichten wollen oder ob sie lieber an einen Schöpfer mit Namen Jesus glauben. Eine andere Alternative gibt es nicht, nur die beiden. Und ich denke, dass diese Entscheidung, glaubt man an Jesus, den Schöpfer, oder glaubt man nicht an ihn, dass die extreme Bedeutung und auch besondere Auswirkungen hat, denn wenn man einen Schöpfer ablehnt oder ihn vielleicht sogar leugnet, dann gibt es ja auch niemandem, dem ich Dank zollen kann, und es gibt aber auch niemandem, dem gegenüber ich Rechenschaft ablegen muss. Gibt es auch keinen, mit dem ich versöhnt werden muss, da kommen wir gleich noch drauf. Wenn sich aber dann nach dem Leben hier doch herausstellt, dass es den Schöpfer gibt, dann steht man vor ihm und hat kein Argument. Auf das Argument kommen wir auch gleich noch. Also ich glaube, man tut gut daran, wenn man die Frage noch nicht geklärt hat für sich, der nachzugehen und zu überlegen, kann es der Zufall sein oder ist es nicht doch so, wie es da steht, in all der Genialität, dass es einen wahnsinnig großen Schöpfer geben muss. Vers 18, Jesus, jetzt in der Beziehung zur Gemeinde. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das sind auch interessante Begrifflichkeiten enthalten. Jesus wird als das Haupt der Gemeinde bezeichnet. Und damit ist er eben Herr nicht nur über das, was er geschöpft hat, über das materielle Universum, sondern auch über das gesamte geistliche, existierende Reich. Dass alle an Jesus glaubenden Menschen, also wir, Teil der weltweiten Gemeinde sind oder zur weltweiten Gemeinde zusammengefügt werden, also zum Leib Christi, zum sogenannten Leib Christi, dessen Haupt er ist, hat unter anderem auch den Sinn, dass der Leib Christi das von ihm auserwählte Mittel ist, um sich selbst vor der Welt darzustellen. Wir sind also das, was man sehen kann, der sichtbare Teil, der Körper, der Leib, was uns auch eine gewisse Verantwortung, glaube ich, auferlegt, weil wir in der Schrift lesen, die Welt soll uns an der Liebe untereinander erkennen. Also wir existieren nicht nur um unser Selbstwillen als Gemeinde, sondern wir existieren um Jesus, um den Leib des Herrn Jesus, dessen Haupt er ist, zu repräsentieren vor der sichtbaren, ungläubigen Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Und gleichzeitig ist er das Haupt dieses Leibes, beansprucht also Führung und Leitung, auch Kontrolle, sowie eine besondere Vorrangstellung. Anders als bei Menschen das dann oft der Fall ist, ist Jesus aber kein herzloser Tyrann, der uns unterdrücken will, sondern er stellt sich in seinem Wort als Hirte vor, der uns zum frischen Wasser führt, der uns zu grünen Auen bringt, der unser Hort und Schutz sein will. Also einen besseren Herrn, einen besseren Hirten, ein besseres Haupt, glaube ich, kann man sich nicht wünschen. Ich glaube, dass aus diesem Gedanken, ich sage es jetzt einfach mal, auch die Namensgebungsidee der Brüdergemeinden, eine solche ist ja unsere Gemeinde auch, oder war sie zumindest geboren worden ist. Ich finde es so schön, was bedeuten soll, dass wir untereinander alle Brüder und Schwestern sind. Wir sind alle gleich in geistlicher Hinsicht vor dem Herrn und wir haben nur einen einzigen Herrn. Und das war so der Gedanke der Gründerväter der Brüdergemeinden, dass sie gesagt haben, wir wollen kein Oberhaupt haben, keine herausragende Persönlichkeit, die über alles bestimmt, sondern wir sind alle eins und wir haben nur einen Herrn. Andere Glaubensgemeinschaften, auch Sekten gerade, machen das anders. Das kann man gut beobachten, glaube ich, und muss nicht weiter erläutert werden. Jesus ist auch der Anfang, das hat Markus vorhin auch schon gesagt. Jesus ist der Anfang der Gemeinde, denn wenn wir mal überlegen, was passiert wäre, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wenn er nicht gewirkt hätte, was es dann alles nicht gäbe, ne? Das ist relativ einfach herauszufinden. Es gäbe keine Jünger, es gäbe keine Apostel, es gäbe auch niemanden, der die ersten Gemeinden gegründet hätte, es gäbe auch niemanden, der die Bibel aufgeschrieben hätte, es gäbe auch keine Märtyrer, es gäbe keine Leute, die das Evangelium weiter verbreitet hätten. Deswegen wird er ja auch als Eckstein und Grundstein bezeichnet, also der Anfang seiner Gemeinde. Und außerdem ist er auch der Erstgeborene aus den Toten. Das ist auch eine interessante Begrifflichkeit, finde ich, über die man, wenn man nicht genau nachdenkt, vielleicht auch schnell hinwegliest, vielleicht auch es falsch verstehen kann. Damit ist jedenfalls nicht gemeint, dass er der Erste gewesen wäre, der von den Toten auferstanden ist. Denn wir wissen ja, Jesus hat, während er gelebt hat, schon manche Menschen aus dem Tod zum Leben auferweckt, zum Beispiel den Lazarus, ganz bekannt, oder auch ein kleines Mädchen, die auch tot war, die er auferweckt. Also hier geht es nicht darum zu sagen, Jesus war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Vielmehr hat es eine geistliche Bedeutung und ich versuche es jetzt mal zu erklären, sodass es hoffentlich bei euch ankommt. Er ist sozusagen der Erstgeborene für die geistlich Toten. Er ist also die Person, die die Voraussetzungen geschaffen hat, dass der geistliche Tod überwunden werden kann, also der Anfang und das Fundament, der Eckstein der neuen Schöpfung, so wie sie in der Taufe symbolisiert wird. Ihr wisst, dass wenn wir getauft werden, werden wir untergetaucht, sozusagen in den Tod und werden wieder hochgehoben, erneuert zu neuem Leben, auferstanden zu neuem Leben. Und er ist derjenige, der die herausragende Stellung für die geistlich Toten hat, damit sie in den Tod getauft und wieder auferstehen können. Und Jesus ist auch der Erste, der tatsächlich aus dem Tod auferstanden ist, um zu leben und anschließend nicht mehr zu sterben. Der Lazarus, der hat sein Leben zweimal bekommen, der durfte nochmal leben, er musste aber dann natürlich irgendwann trotzdem sterben. Bei Jesus ist es anders. Er ist auferstanden, um dann eben nicht mehr zu sterben und deswegen ist er für all diejenigen, die ihm vertrauen und die seine Kinder sind, auch die Garantie dafür, dass wenn wir einmal auferstehen, nicht mehr sterben hinterher, sondern eben beim Vater sein werden. Also er ist die Person, die die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass wir aus dem geistlichen Tod in das geistliche Leben kommen können. Und durch sein Auferstehen und eben nicht mehr sterben, auch die Garantie dafür, dass wir eines Tages nach diesem leiblichen Tod, den wir alle erleben müssen, den zweiten Tod nicht mehr schmecken müssen. Jesus hat also den doppelten Vorrang. Zunächst in der Schöpfung ist er der Erste, der Anfänger, der alles gemacht hat und auch in der Gemeinde, die er für sich erkauft hat. Gott hat also bestimmt, dass Jesus in allem den Vorrang hat. Und das ist, glaube ich, auch so, wenn man über die Bibel berichtet oder erzählt, was wird man dann den Leuten so nahebringen, die die Bibel nicht kennen? Den Ersten, den Anfänger und Vollender, Markus hat es gesagt, Jesus. Jesus ist und bleibt und muss immer das Zentrum unseres Glaubens sein, auch unserer Versammlung. Er muss also auch hier immer der Erste sein. Wir wollen ja auch eine Jesus- oder Christus-zentrierte Gemeinde sein. Ich glaube, das ist das Klügste, was eine Kirchengemeinde tun kann. Und solange Jesus im Zentrum unserer Zusammenkünfte und auch unserer Predigten ist, sind wir auf dem richtigen Weg und der Segen Gottes wird uns begleiten. Und gleichzeitig können wir, so ähnlich wie Markus vorhin auch schon die Frage gestellt hat, das versuchen auf uns zu übertragen und uns mal ehrlich zu hinterfragen, ob Jesus in meinem persönlichen Leben auch Vorrang hat. Oder ob da doch die Welt im Mittelpunkt steht oder irgendetwas anderes. Wenn ich ehrlich bin, kommt Jesus schon vor, aber vielleicht nicht so, wie er vorkommen sollte. Vielleicht hilft die Predigt mir, vielleicht hilft sie uns. Aber es kann Motivation sein, einfach mal zu überlegen, hat Jesus, der von Gott in diese Vorrangstellung hineingesetzt wurde, hat er in meinem persönlichen Leben auch Vorrang? Kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken, glaube ich. Zum Beispiel auch im Dank für alles, was er für uns am Kreuz getan hat, aber was er auch jeden Tag für uns tut, nämlich indem er uns erhält. Wir wollen uns die Verse 19 bis 23 anschauen. Ich lese mal den Vers 19, da geht es um die Fülle. Auch herausfordernd finde ich, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Diese Begrifflichkeit Fülle bedeutet hier, dass die Gottheit in Jesus schon immer und dauerhaft gewohnt hat. Also es war nicht so, dass Gott irgendwann mal die Fülle in Jesus hineingegeben hat, sondern Jesus hatte diese Fülle von Anfang an. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist denn diese Fülle? Und ich habe mir hier hinten hingeschrieben, was ist diese Fülle? Fragezeichen, Hauskreise, Smiley. Also nehmt euch in den Hauskreisen vielleicht die Zeit, mal darüber nachzudenken, was ist diese Fülle denn genau? Das zu beschreiben ist nämlich gar nicht so einfach. Wir können, wenn wir ein Kapitel weiterlesen, Kapitel 2, Vers 9 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt in ihm. Also Gott mit allem, was ihn ausmacht, wohnt in Jesus. Also irgendwie alles. Alles, was man sich denken kann, alles Gute, sein Wesen, der Charakter, alle Eigenschaften, die er hat, einfach Gott. Vielleicht kann man es noch besser definieren, das ist vielleicht auch was für einen 20-Plus-Kreis, die da motiviert sein könnten. Im 2. Korinther 5, Vers 19 bis 20 steht noch so etwas Ähnliches, auch die Überleitung zu den nächsten Versen, denn Gott war in Christus, also Gott war in Jesus und deswegen war auch die Fülle in Jesus. Und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Also das hängt offenbar immer zusammen, diese Fülle, die in Jesus war, mit dem, was dann passiert, nämlich versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also diese Fülle und das Wort Versöhnen oder das, was mit Versöhnen zu tun hat, hängt zusammen, so auch hier. Im Vers 20 lesen wir dann, nachdem steht, es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch das Blut am Kreuz. Und Versöhnung ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen neben der Anbetung des Herrn Jesus, die die Bibel überhaupt lehrt, denn das ist so das Entscheidende, glaube ich, dass man mit Gott versöhnt ist, wenn man hier mal stirbt. Das ist letztlich das, was das Evangelium einem vermitteln will, dass man ohne Versöhnung eben verloren wäre. Es gefiel Gott also nicht nur, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte, sondern auch, dass er durch ihn alles mit sich und zu sich versöhnt. Versöhnung bedeutet, eine Beziehung oder einen Maßstab wiederherstellen und dort Frieden zu machen, wo vorher Feindschaft war. Wir lesen, als die Sünde in die Welt kam, das lesen wir in Vers 21, dass wir fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken, also nicht nur die Kolosser, sondern auch wir. Wir haben uns von Gott entfernt durch unsere fleischliche Gesinnung. Und um mit Gott wieder Gemeinschaft haben zu können, innige, aber auch ewige Gemeinschaft, muss eben Versöhnung passieren. Weil aber Gott wusste, dass wir diese Versöhnung nie bewirken könnten. Ihr müsst euch nur mal selber anschauen, ne? Oder jeder mal sich hinterfragen oder in sein Herz reinschauen, wie gut wir darin sind, so eine Versöhnung zu schaffen. Also sprich, Sünde aus unserem Leben endgültig zu meiden und zu tilgen. Ne? Das hält, also der Vorsatz, der würde bei mir nicht lange halten, glaube ich. Und ich nehme mal an, wenn ihr ehrlich seid, bei euch auch nicht. Also weil Gott wusste, dass wir es nicht können, gefiel es ihm. Ich finde es so schön, dieses Wort, es gefiel ihm, durch Christus alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz. Das ist so ein bisschen das Zentrum, meine ich, dieses Textes. Und dieser Gedanke, der heißt für mich, erstens, die Initiative zur Versöhnung ging allein von Gott aus, obwohl er für das Versagen der Menschen eigentlich gar nichts konnte. Er ist völlig unschuldig daran, dass Sünde in die Welt kam. Und trotzdem geht die Initiative für die Versöhnung alleine von ihm aus. Zweitens, er hat nicht nur die Initiative ergriffen, sondern er hat auch alles für die Versöhnung Erforderliche schon geplant, vorbereitet, bereitet, gemacht, fertig gemacht, sozusagen mundgerecht serviert. Er hat alles in die Wege geleitet, was notwendig ist, um Versöhnung zu erfahren, zu erleben. Und drittens hat er hierbei außerdem auch noch das notwendige Opfer selber mitgebracht und gegeben, nämlich seinen Sohn, das Blut vergossen wird, auf das wir leben können. In Hebräer 9, Vers 22 lesen wir, dass es ohne Blutvergießen keine Versöhnung bei Gott gibt. Deswegen nehmen wir im Abendmahl auch den Wein oder den Saft als Symbol für den Wein und das Blut zu uns, um uns zu erinnern, dass Jesu Blut vergossen wurde, um eben Versöhnung für uns zu schaffen. Und viertens, bei all dem verlangt er von uns nichts. Nichts. Wir müssen nichts tun, wir müssen nur zugreifen und Ja sagen, den Rettungsring irgendwie festhalten, den er uns hinhält. Und fünftens, noch ein Gedanke mit dem, es hat Gott gefallen. Vielleicht wollte Gott alle Voraussetzungen für diese, ich habe es genannt, Wiederversöhnung schaffen. Denn am Anfang war die Sünde ja nicht da, die kam dann. Aber vielleicht wollte Gott diese Voraussetzungen schaffen, da er den Menschen mit einem freien Willen gemacht hat und wusste, also ich glaube, Gott wusste schon, dass der Mensch, nachdem er frei war, die Sünde wählen wird und dass er fallen wird. Sozusagen als Ausgleich diese Wiederversöhnung mundgerecht zubereitet. Es gefiel ihm, den Menschen ganz besonders zu machen mit einem eigenen Willen, mit einer eigenen Verantwortung, aber natürlich auch mit dem Risiko verbunden, dass sich der Mensch von Gott entfernt. Mit dieser Gefahr hat Gott ihn gemacht und deswegen hat es ihm vielleicht auch gefallen, dass er dann nicht den Menschen seinem Schicksal überlässt und dem Menschen es überlässt, eine Versöhnung selbst zu finden oder zu suchen oder sich zu erdenken, sondern er hat alles bereitet, sozusagen den Rückweg schon aufgezeigt, den der Mensch gehen kann. Die Rückversöhnung bewirkte Gott selbst. Vers 22 steht, er versöhnte uns durch den Tod seines sterblichen Leibes, was bedeutet, dass Jesus Versöhnung bewirkte, indem er am Kreuz mit seinem menschlichen Leib für uns bezahlt hat. Und es ist der wunderbarste Abschnitt dieses Textes, dass wir den Zugang zum Vater wieder bekommen können, ohne dass wir irgendeine Leistung bringen müssen, ohne dass irgendeine Leistung uns abverlangt würde, sondern einzig und allein, glaube ich, die Einsicht, dass wir Sünder sind, und die Einsicht ist echt nicht schwer zu erlangen, wenn wir uns anschauen oder wenn man in die Welt schaut. Dass wir die Sünde nicht loswerden, ist auch keine besondere Leistung, das zu erkennen. Und Gott Danke zu sagen oder Jesus Danke zu sagen für das, was er getan hat am Kreuz. Und was dann passiert, ist auch so wunderbar. In einem Mal, Vers 22, hat er nun versöhnt, dann ist die Versöhnung passiert durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch, und jetzt kommt es, heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stellt. Also das, was Jesus an Versöhnungsleistung bewirkt hat, führt dazu, dass wir heilig und tadellos und unsträflich vor Gott stehen können. Das ist auch so ein Gedanke, der im Abendmahl immer wieder im Mittelpunkt steht, weil wir uns daran erinnern, was das Blut Jesu für Macht hat. Gott sieht uns durch das Blut seines Sohnes letztlich so rein wie Jesus selbst. Und das ist doch echt irgendwie verrückt, oder? Gott sieht nicht mehr unser Versagen und unsere Schuld, unsere Sünde, sondern er sieht uns durch das Blut des Herrn Jesus völlig rein. In unserer Stellung sind wir ganz reine, erkaufte, von Jesus erkaufte Menschen. Das entspricht nicht uns immer unserem alltäglichen Zustand und unserem alltäglichen Leben, das weiß ich auch. Das ist oft von Sünde und Unzulänglichkeit geprägt, aber wenn man sich Jesus einmal richtig geschenkt hat und einmal seine ganze Schuld vor ihm bekannt hat und sie hat reinigen lassen, dann ist man der Stellung nach, so wie es da beschrieben wird. Im Epheser 5, Vers 27 wird es auch für die Gemeinde so beschrieben, dass Gott die Gemeinde durch Jesus eben auch makel- und fleckenlos darstellt, weil die Gemeinde auch logisch eben eine Ansammlung von gläubigen Menschen ist, die eben genau der Stellung nach das sind. Und dann ist natürlich das Gesamte der Stellung nach auch so, nämlich rein und fleckenlos. Und das sollte uns auch immer vor Augen stehen, wenn wir über Jesus nachdenken, was er für uns getan hat. Das sollte uns in die Anbetung führen. Vorhin gesagt, hat Jesus den Vorrang in unserem Leben. Vorrang heißt sicher auch, dass man immer wieder, nicht nur am Sonntag im Abendmahl oder irgendwie ab und zu mal bei einer Gelegenheit, sondern immer wieder im Dank dafür, dass man in diese Stellung, in diese Reinheit, in diese reine Stellung versetzt worden ist, dass man ihm dafür dankt. Und gleichzeitig kann man natürlich auch motivieren und die Frage stellen, wenn jemand das nicht sicher für sich sagen kann, dass er rein ist, dass er geheiligt ist, dass er diese Frage mit Jesus klärt, dass er sich einfach Jesus schenkt, dass er sein Herz für Jesus aufmacht und die Schuld bekennt und dort ablegt, wo Jesus für die Schuld gestorben ist, nämlich am Kreuz. Und ich sagte vorhin schon, das ist wohl das alles Entscheidende bei dem, was die Bibel uns lehrt, bist du versöhnt oder bist du nicht versöhnt, denn dass wir alle einmal sterben müssen, das weiß jeder von uns. Das erleben wir ja andauernd. Und dann ist die Frage, wenn es den Gott gibt, den Schöpfer, und wir vor ihm stehen, mit welchem Argument? Das ist am Büchertisch immer eine probate Frage, die Menschen zu fragen, wenn du sterben würdest und vor Gott stehst, mit welchem Argument kommst du denn Gott, dass er dich in seinen Himmel reinlassen sollte? Also was sagst du ihm? Wie überredest du ihn? Wie überzeugst du ihn, dass du gut genug für den Himmel bist? Kann man mal drüber nachdenken, also was man für schlaue Argumente hätte. Ich glaube, dass das einzige Argument ist eben, ich kenne den Herrn Jesus und der Herr Jesus kennt mich. Ich würde, wenn ich vor Gott stehe und die Tür nicht sofort aufspringen, ich würde dann einfach nach Jesus rufen und dann hoffen, dass er mich hört und dann wird die Tür sicher aufgehen. Wir schauen uns jetzt den Vers 23 noch an und vor allem mal den Übergang von Vers 22 zu 23. Da geht es um einen sogenannten Sofern- oder Wenn-Vers. Vers 22 nochmal, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, das ist der Zustand, jetzt kommt, wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und wenn man das zusammenliest, bei mir ist da nicht mal ein Punkt dazwischen, sondern ein Strichpunkt, also das sind Gedanken, die irgendwie zusammengehören, dann könnte uns der Vers ein bisschen entmutigen vielleicht, wenn er bedeuten würde, dass diese Stellung, die ich durch das Opfer Jesu bekommen habe von Gott, dass die davon abhängen würde, dass ich im Glauben bleibe und fest gegründet bleiben würde. Würde bedeuten, dass dann mein Heil und meine Rettung irgendwie noch ein bisschen von mir auch abhinge, dass ich doch noch was leisten müsste und dass Jesus eben doch noch nicht alles bewirkt hat. Dieses Verständnis würde aber mit der Schrift nicht vereinbar sein, mit den übrigen Zeugnissen der Schrift. Die Bibel lehrt an vielen Stellen eindeutig, dass kein Schaf Christi je verloren gehen kann, in Johannes 10 zum Beispiel, und nichts und niemand uns aus der Hand des Vaters mehr reißen kann. Wir wissen, dass Jesu Werk eben doch vollkommen ist. Zum Beispiel im 1. Petrus steht es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, also erlöst mit dem besonderen Blut des Herrn. Erlöst ist erlöst. Oder im 1. Petrus 2, 24 steht, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Oder im 2. Korinther 1 steht, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und Gott sozusagen das Siegel dem Pfropfen drauf gemacht hat, dann bleibt er in uns und kann nicht mehr entweichen. Oder auch die besonderen Verse in Johannes 3 kann man sich vor Augen führen. Da steht, wer Jesus hat, der hat das Leben. Also wir sind nicht abhängig von uns und von unserem Tun in Bezug auf unser Heil und unsere Versöhnung, sondern Jesus hat wirklich schon alles bewirkt und nichts und niemand kann uns das Heil auch mehr rauben, denn Gott und Jesus täuschen sich nicht bei der Auswahl ihrer Kinder, erstens. Und zweitens würde, wenn es anders wäre, wer am Schluss der Sieger sein? Also wenn wir in der Hand des Vaters sind und uns da noch jemand rausrauben könnte, dann wäre ja der Sieger, der uns rausrauben würde und das wäre der Teufel und das kann ganz sicher nicht sein. Aber wie ist der Vers dann zu verstehen? Weil es steht ja doch da. Und da zitiere ich jetzt einfach mal den Kommentar, der schreibt, das ist der Geist Gottes, finde ich auch so interessante Formulierung, dass es der Geist Gottes für gut gehalten hat, viele von diesen sogenannten Wenn- oder Sofernabschnitten im Wort Gottes zu verteilen, um diejenigen herauszufordern, die den Namen Christi zwar bekennen, aber ohne dass ihr Bekenntnis auf einer Bekehrungstatsache beruht. Also im Ergebnis meint der Kommentar, und so ist es für mich auch schlüssig, dass diese Verse, Wenn- oder Sofern-Verse, Namenschristen herausfordern sollen, und bei ihnen eine Herzensprüfung bewirken sollen. Denn der Glaube an den Herrn, der ist immer mit einem dauerhaften Ausharren verbunden. Wir lesen in Matthäus 24, 13, wer aber beharrt bis ans Ende, wird selig werden. Und dieser Vers will eben deutlich machen, und ich glaube, wir sehen es auch, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken auf unsere Gemeindehistorie. Viele von uns sind ja schon ganz, ganz lange da. Ich glaube, wir haben nicht viele Schäfchen irgendwie verloren, aber es sind doch manche, die unsere Weggefährten, die hier den Weg hergefunden haben, die sind nicht mehr da, die den Weg des Ausharrens eben nicht gegangen sind. Und dieser Vers soll eben warnen, dass wir schon ausharren müssen bis zum Ende. Und wenn jemand nur ein Namenschrist ist, dann wird er irgendwann nicht mehr mit ausharren, sondern wird den Weg in die Welt zurückfinden und wird nicht am Herrn festhalten. Was aber nicht bedeuten soll, dass wir, wenn wir dem Herrn nachfolgen und ausharren, irgendwie eine besondere Leistung erbringen oder auch dieses Ausharren selbst bewirken müssen. So ist es ganz sicher nicht, denn wir wissen, dass uns die Schrift auch an vielen Stellen sagt, dass wenn sie uns mal verfolgen würden oder uns zur Rede stellen, dann müssen wir nicht jetzt schon uns ersinnen, was wir dann sagen sollen, sondern der Geist wird es uns eingeben. Und so lese ich jetzt zum Schluss auch noch einen Vers im 1. Korinther 1, Vers 8 bis 9, der mit dem Ausland zu tun hat, vielleicht auch den Kreis schließt zu dem, was Markus am Anfang gesagt hat, wenn es darum geht, auch nach vorne zu blicken, nicht nur verwurzelt zu sein hier, sondern Jesus zu erwarten oder vielleicht auch Verfolgung zu erwarten oder schwierige Zeiten zu erwarten, dann dürfen wir wissen, dass wir ausharren können, aber nicht, weil wir so stark wären, sondern weil der Herr Jesus dann auch da aufpasst und nicht nur verhindert, dass uns jemand aus seiner Hand reißt, sondern auch aufpasst, dass jeder zum Ziel kommt, nämlich in die Wohnung, die er uns ja jetzt schon bereitet. Die kann am Schluss auch nicht leer stehen, weil sonst hätte wieder jemand anders den Siegeskranz und das ist ausgeschlossen. 1. Korinther 1, 8 bis 9 steht, welcher auch wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christi. Welcher auch wird euch fest erhalten, also er ist es, der uns fest erhält bis zum Ende, dass wir unsträflich sind auf den Tag unseres Herrn Jesus Christi. Jesus, wir wollen dir danken, dass du durch dein teures Blut, das du für uns vergossen hast, das du für uns bezahlt hast, dass du Versöhnung geschaffen hast. Vater, wir wollen dir danken, dass du die Rückversöhnung der Menschen selber bewirkst, dass du alles tust und wir nur noch Ja sagen müssen. Wir möchten dich dafür loben und dich preisen und dir einfach die Ehre geben, Herr Jesus. Und wir wollen auch Dank sagen, dass wir wissen, dass nichts und niemand uns mehr aus deiner Hand reißen kann, dass wir deine erkauften Kinder sind, Herr. Und auch wenn wir immer mal wieder hinfallen und sündigen und auch von dir weggehen, dann wirst du uns immer wieder sanft zu dir zurückholen, Herr. Aber wir werden nie die Gemeinschaft mit dir endgültig verlassen. Und dafür danken wir dir, dass du auch die Gewähr dafür bist, Herr, weil du auferstanden bist von den Toten, um nicht mehr zu sterben. Und wir danken dir, dass du uns auch bis zum Ende begleitest, Herr. Ich möchte dich jetzt noch für all diejenigen unter uns oder auch die zuschauen oder die es später hören, bitten, Herr, die dich noch nicht als den versöhnten Gott kennen, Herr, weil sie ihre Schuld noch nicht bekannt haben, dass du ihre Herzen bewegst und ihnen klar machst, dass wenn sie mal sterben und vor dir stehen, es keine Entschuldigung gibt, Herr, sondern nur den Weg in die Hölle, wenn sie, Herr Jesus, dich nicht kennen. Und das bitten wir auch für die Kinder hier, Herr. Wir danken dir für unsere ganze Kinderschau und bitten dich, dass du ihnen allen das ins Herz hineinpflanzt und ihnen diesen Glauben schenkst, Herr. Amen.